Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist wieder der Podcast Talking Basketball. Hier ist Olli D. Und ich begrüße auch Stefan K. / Koch.
Moin Olli, schönen Moin. Tag auch dir. Und ich hoffe, es geht dir gut, weil diese Hoffnung trägt mich von Tag zu Tag. Ich hoffe immer, dass es dir gut geht, weil dann geht es mir ja auch gut.
Natürlich, Stefan, mir geht's gut.
Schön.
Vor allen Dingen, weil wir heute Folge 36 einen überragenden Gast haben werden.
Ja, wir haben einen wirklich überragenden Gast. Einen der größten deutschen Basketballer aller Zeiten, glaube ich, kann man sagen. Sehr erfolgreicher Spieler, im Ausland gewesen, in den USA gewesen. Jetzt als Trainer erfolgreich. Da, wo ich zu Hause bin, sagt man, der Typ ist eine Motzkartoffel.
Wenn du sagst, im Ausland gewesen, in den USA gewesen. Ist USA bei dir nicht Ausland?
Doch, ich hätte mich, schön, dass du mich zurechtweist. Ich hätte es
ja, endlich mal.
Müssen. Endlich mal ein Punkt für dich. Ich hätte es präzisieren müssen. Er war im europäischen Ausland, in Bella Italia. Und auch mal kurz bei den Königlichen.
Richtig. Der König war bei den Königlichen.
Allerdings, und jetzt hast du seinen Spitznamen schon verraten, da wird es natürlich jetzt schwer zu verheimlichen, wer das ist. Trotzdem müssen wir unsere übliche Frage stellen, ob unser Gast einen zweiten Vornamen hat. Und in seinem Fall bin ich mir gar nicht sicher, weil ich nicht weiß, ist das ein zweiter Vorname oder ist das eigentlich ein Doppelname, den er hat? Vielleicht könntest du das mal so aus deiner Sicht nicht irgendwie aufdröseln, sondern frag ihn doch einfach mal.
Soll ich mal fragen?
Ja.
Lieber Gast, schön, dass du dir Zeit nimmst heute. Die Frage, die uns immer beschäftigt bei unseren Gästen, haben sie auch einen zweiten Vornamen? Warum wir diese Frage stellen, kann ich dir nicht sagen. Es ist künstlerische Freiheit. Wir wollen Ihnen auch mal künstlerisch tätig sein. Nichtsdestotrotz haben wir da schon tolle Ergebnisse. Ich erinnere nur an Marvin Willoughby. Ja. Deswegen die Frage, hast du einen zweiten Vornamen?
Jürgen, würde ich sagen, ja. Also hier ist der Hansi G. aus Darmstadt, also falls die Leute es nicht so ganz wissen. Und der Hansi ist eigentlich mein zweiter Vorname, weil mein richtiger wäre Hans-Jürgen. Ne?
Wer hat dich zuletzt, Herr G., Hans-Jürgen genannt?
Frau, stinke ich nicht auf, sauer ist auf mich, dann sagt die Hans-Jürgen.
Wie oft ist das? Täglich. Das
passiert nicht oft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte aber noch einen viel schlimmeren eigentlich Kosenamen von meiner Mama immer, Gott hab sie selig, der war Hänschen. Das kennt der Stefan vielleicht eher aus der Gegend, wo wir einfach herkommen, ist da als Hans. Früher war ich Hänschen und das war ich meine Mama halt immer. Und von daher war das für meine Mama eigentlich immer so mein Anspruch, also das war meine Ansprache, meine Eltern.
Ja. Ich würde sagen, du warst das größte und kräftigste Hänschen, was ich je gesehen habe.
Das mag ich jetzt mal nicht in Frage stellen wollen.
Jetzt für die, die es noch nicht wissen, weil er sagte, er ist Hansi G., der Herr Gnad. Hans, Jürgen, Hansi, Hänschen, Gnad. Der König.
Ja gut, der König und das Hänschen können wir mal wieder vergessen.
Was hat es sich eigentlich mit diesem König auf sich?
Wow, das ist eine berechtigte Frage. Also der Titel kommt, dieser Pseudo-Titel kommt nicht von mir. Gott sei Dank. Das wäre auch schön peinlich, oder?
Ja, ich bin der König.
Dazu müsstet ihr, ich glaube, eigentlich den Henning Harnisch befragen. Also ich glaube, das kam von dem Kollegen und die Erklärung müsst ihr euch bei dem abholen. Also ich kann euch leider dazu das Statement oder die Begründung nicht geben. Also nicht mit absoluter Sicherheit. Also ich habe mal ein bisschen was umgehört, aber es kam mal was raus bei unserer Doku für die EM93. Ich glaube, da hat der Henning auch diese Frage beantworten müssen sollen und hat die beantwortet. Aber ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, so und so war das.
Trotzdem sind wir froh, neben dem Herrn Koch noch einen König zu haben, muss ich schon sagen. K&K, die K&K-Dynastie heute zu Gast im Podcast Talking Basketball, wie schön.
Ja,
Hans, wir wollen... Darmstädter bist du, Hessenkopf.
Richtig. Die Besten kamen aus Hessen, was soll ich sagen?
Ja, absolut.
Auch auf jeden Fall, Harnisch, ey. Da gab es viel, es gab sogar zwei Koch.
Ja,
richtig.
Nicht du, Stefan.
Aber zu viele Köche und so weiter, ne, alles klar.
Nicht du, Stefan, sondern dein Bruder und der...
Der Bertram.
Der Birdie, genau, Birdie.
Der Birdie, der alte Spezialist.
Aber du bist am Anfang deines Kindseins erst in so ein Schwimmbecken gefallen, ne? Du warst ein bisschen schwimmmäßig aktiv.
Ja, ich roch ziemlich viele Jahre ziemlich stark nach Chlor, das stimmt, ja. Ich glaube, boah, wenn ich das so richtig habe, so 6, 7 Jahre Leistungsschwimmer, habe angefangen mit so 10. Bin da mal bei so einem Echo-Schwimmen. Echo ist die Tageszeitung in Darmstadt. Und da durften dann halt nicht Clubmitglieder irgendwie so einem Schwimmen teilnehmen. Und ja, das hat ganz gut hingehauen. Da haben die mich angesprochen. Dann bin ich da in dem Schwimmclub tätig gewesen für einige Jahre.
Sag mal, Schwimmen ist ja extrem trainingsintensiv. Und ich sag mal, wenn du mit 10 angefangen hast, 16, 17, da kommt man ja dann in so eine Zeit, wo man auch andere Interessen hat als trainieren. Wie viele Stunden im Becken hast du täglich abgerissen?
Also am Schluss waren es fast 6. Also es waren 5 Becken und noch Kondition und Krafttraining. Also ich habe 6 Stunden verbracht mit fast Training. Ja, und das am Schluss, also in der Primetime, wo es darum ging, ob ich fest den Sprung, die erste schaffe, die erste Mannschaft bei uns ist erste Bundesliga gesprungen. Da fährst du halt auch auf die offenen deutschen Meisterschaften mit und ich war immer so an der Grenze, das zu schaffen, und bin auch in Bundesliga, glaube ich, 2-mal geschwommen mit einer mega Disziplin, die keiner schwimmen wollte. Ich glaube, deshalb durfte ich die schwimmen, weil keiner wollte 1500 Meter Freistil schwimmen und ich musste es noch machen. Also ich bin auch eine lange Strecke geschwommen. Lange Strecke ist noch trainingsintensiver als alles andere. Das heißt, ich habe am Tag 10 Kilometer im Becken gemacht, ja. Und dadurch habe ich auch dieses Bekloppte hat mich im Endeffekt dahin gebracht, wo ich auch hingekommen bin, weil ich einfach so spät angefangen habe mit Basketball, dass ich mit diesem Eifer, und das war mir doch egal, 6 Stunden in der Halle, warum nicht? War einfacher als im Wasser.
Hast du heute noch Schwimmen heute?
Nee, ich bin nicht mehr Wasser halten können.
Ich mache ja mit Stefan immer so gerne im privaten Bereich so ein Spiel. Wir schmeißen uns ja immer auch Namen zu von ehemaligen Sportlern, die früher mal aktiv waren. Aber jetzt kannst du mir vielleicht auch helfen. Thomas Fahner, war das nicht auch ein Darmstädter Schwimmer?
Fahner würde ich sagen, nicht Darmstadt. Nee, würde mir jetzt nicht zusagen. Nein.
Weil der Kollege, Stefan, bist du dran mit der Geschichte von Thomas Fahner? Die hast du ja parat.
Nein, ich habe sie nicht parat. Ich kenne nur den Namen. Und ich würde jetzt sagen, weil du den Namen ins Rennen geworfen hast, der war ähnlich wie du auch, Hansi, ein Langstreckentyp eher, ne?
Ja, das kann schon sein, ja.
Ja, und er ist ja dann mal im Vorlauf bei den Olympischen Spielen ausgeschieden und hat im B-Lauf, war er schneller als der Olympiasieger und wurde dann 9.
Nicht clever gemacht, ja.
Aber ich meine, der käme aus Darmstadt. Egal, gehört ja auch gar nicht hin, wir machen ja keinen Schwimmpodcast.
Zu meiner Zeit, wo ich geschwommen bin, gab es bei uns in Hessen eigentlich 2 Namen. Einmal der Michael Groß, der ist mir jünger. Ja, und dadurch, dass... beim Schwimmen sind immer 2 Jahrgänge zusammen, immer im Wechsel. Einmal schwimmst du mit den, also ich als 63er mit den 64ern zusammen, das nächste Jahr mit den 62ern. Das ist immer so, ich habe keine Ahnung, warum es ist. Es war immer so. Und das heißt, ich bin immer gegen Groß geschwommen. Und wir hatten selber einen im Verein, der hieß Thomas Leperz. Das waren die besten 2 Schwimmer überhaupt in Hessen. Zu der Zeit, die sind beide zur Olympiade gefahren, Medaille gewonnen. Wobei natürlich der Michael viel, viel erfolgreicher war, aber der Thomas war schon eine Nummer. Ist dann auch Trainer in Darmstadt geworden. Sein Sohn, selber auch geschwommen, war auch bei Olympiade. Also ja, die Konkurrenz war immer groß. Du musstest dir halt immer die Strecken aussuchen, die nicht gerne geschwommen sind. Ja, 1500 hätte keiner von denen gemacht. Die waren dann bescheuert. Und Brustschwimmen konnten sie auch beide nicht. Also von daher, das war so das, was ich dann gemacht habe.
Wieso bist du nicht Schwimmer geblieben? Wenn du da so viele Stunden reingekloppt hast und möglicherweise auch Talent hattest, die körperliche Konstitution, heißt es, glaube ich.
Ja gut, du musst dazu sagen, ich habe früher ein bisschen anders ausgesehen. Ne? Das darfst du nicht vergessen. Weil ich glaube, der Stefan mich kennt, wie ich noch ganz am Anfang gestanden habe. 2,5 Meter, 2,6 groß und hatte 85 Kilo. Ja? Beim Schwimmen ist es nicht sehr vorteilhaft, wenn du bei 15 Meter 120 Kilo ins Wasser ziehen musst. Also das war, die 120 kamen auch erst lange, lange, 120 habe ich so nie gehabt. 111, 112, immer so, das ist mein Schnitt. Der kam aber später, weil auch im College habe ich erst, glaube ich, eine 100 gewogen. Ne? Da war ich auch noch dünner und auch nicht so, ja, so kräftig im Endeffekt gewesen. Aber warum habe ich das nie weitergemacht? Du, weil Schwimmen ist ein Einzelsportler. Du springst ins Becken und du ballerst da Kilometer runter jeden Tag. Und ja, manchmal war das echt schwierig. Die Schwimmer sind auch manchmal, wie auch viele andere Sportler, Einzelsportler, doch schon mal ganz schöne Arschlöcher oder können das sein. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Da ist schon ein Mannschaftsgefüge da und auch ein Gruppengefüge, aber du, im Endeffekt geht es darum, dass du den, der mit dir da schwimmt, schlägst. Ne? Also da gibt es kein großes Hin und Her. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich in einem halben Jahr doch viel gelernt habe da beim Basketballspielen, obwohl das nur beim kleinen Verein war und nach dem Ding in Amerika, nach dem ersten Jahr College, war es ja so gelaufen.
Ja. Jetzt erzähl mal von der Zeit, wie bist du hingekommen und wie bist du ans College gekommen? Das College bist du, glaube ich, über Rainer Greunke gekommen, der, glaube ich, auch vorher in Anchorage war, ne?
Richtig, genau, ja, genau. Also es war so, dass ich habe angefangen mit 17,5, also fast 18 Jahren, habe noch irgendwie ein Jahr AJU gespielt. Und habe dann in der ersten Mannschaft gespielt, ich glaube, das war Regionalliga damals, beim BC Darmstadt. Und wollte halt überall trainieren, wo es irgendwie ging. Ja, und Langen war natürlich das Pflaster überhaupt in Hessen. Offenbach kannte man nur, weil Henrik später dann da war. Ne? Aber sonst war der OEC da war nicht so dolle, glaube ich, im Basketball. Langen war immer Maß der Dinge, zweite Bundesliga gespielt. Die hatten gute Amerikaner, die hatten ein sehr gutes Nachwuchsprogramm, hatten Nationalspieler. Und der Ami, der bei uns gespielt hat, der hat in der Jugend, das war ein Austauschstudent in Highschool, hat in Langen gespielt. Und der kannte da viele Leute und der hat mich immer mit rübergenommen und hat natürlich da trainiert. Und da war der Rainer halt auch da. Rainer hat mich gesehen, Rainer ist dann rüber und dann kam, ich habe keine Ahnung, wie die Tür aufging, aber dann kam irgendwann eine Anfrage, du, hast du kein Interesse rüber zu gehen? Ich habe dem Trainer von dir erzählt. Ich so, okay, College Amerika, Englisch, Katastrophe, hin und her, macht auch gerade eine Ausbildung als Elektrogerätemechaniker. Meine Eltern, du gehst hier nicht weg ohne Ausbildung. Dann kam das College-Team in dem Sommer, wo ich dann rübergehen sollte in dem Herbst. Kam das College-Team, ich glaube, 2 Wochen lang rüber und haben in Langen gespielt und trainiert. Coach hat mich gesehen und hat gesagt, 2,07 Meter, nehme ich. Das andere kann ich dem beibringen. Und die Länge hat er. Und dann gucken wir mal. Aber ich hatte halt ein Stipendium für ein Jahr. Ja, also das war ganz klar. Das war natürlich ein riesen Gamble. Ich war ein Grünschlag, ich konnte gar nichts. Ja, ich war halt groß, ich glaube, für die Zeit ganz gut athletisch. Und das machte natürlich schon was aus. Und durch den Rainer, der hat mir da die Tür aufgemacht. Ja, das war schon ganz cool.
Okay. Aber jetzt ist ja Alaska Anchorage nicht unbedingt New York oder Los Angeles, ne?
Ja, aber wer hätte dich denn da genommen? Ich habe ein Jahr Basketball gespielt im Endeffekt, ja. Also wer gibt einen Austauschstudent auch noch aus Übersee ein Stipendium? Das in Anchorage kostet ein Stipendium einiges, weil die Lebenshaltungskosten schon sind halt so hoch dort. Das war für mich mein Türöffner für das, wo ich überhaupt hingekommen bin. Ohne das hätte ich das nicht gepackt. Niemals. Nie.
Aber jetzt sag mal, du hast gesagt, du warst jetzt nicht unbedingt der Native Speaker, konntest vielleicht einen Hamburger bestellen. Dann bist du eben nicht in so einer Metropole, sondern wie war das denn da für dich? Hattest du auch mal Heimweh gehabt? Wie war das drumherum? Klingt ja immer spannend, Anchorage.
Ja, du, also ich komme mal drüber, darunter auch nicht wirklich vorstellen. Also man muss auch dazu sagen, das war auch noch ein ganz schöner großer Tanz, bis ich überhaupt dort war. Warum? Weil du musstest erstmal das Geld haben für den Flug. Also das muss man auch sagen. Ich schuld meinen Eltern sicherlich viel. Wie gesagt, sind beide leider nicht mehr unter uns. Aber es war ganz klar, meine Eltern konnten mir kein Flugticket kaufen. Das ging finanziell nicht. Ich habe aber eine Ausbildung gemacht gehabt und hatte mir dadurch so einen alten Käfer gekauft. Den habe ich dann irgendwie zurechtgeschustert, verkauft. Von dem Geld konnte ich mir das Ticket kaufen, rüber zu fliegen. Das war das erste Ding. Hat natürlich dann gar nichts mehr, null. Und meine Eltern konnten mir auch kein Geld geben. Ich war auch kein Nationalspieler, der vom DBB vielleicht Unterstützung bekommen hätte. Bin dann darüber mit meinem Kumpel, und das war der Ami, der bei uns gespielt hat. Der hat auch ein Stipendium da gekriegt. Ist ja ein Ami, ne? Und ist dann rüber. Und wir sind dann 6 Wochen früher geflogen und haben dann dort auf der Baustelle gearbeitet. Und da habe ich dann Englisch gelernt. Nicht das Englisch, was mein Trainer hören wollte.
Ach.
Ja. Aber die Schultern, die ich habe, die kommen von vielen Runden mit so 10 Kilo Dumbbells, die ich immer laufen musste für jedes Schimpfwort, was ich geflucht habe. Und ich habe viele geflucht, glaub mir. Ja, durfte ich immer laufen.
Nach den Bauarbeiten, was sind deine ersten Gedanken, wenn du da zurückdenkst, deine ersten Schritte basketballtechnisch? Und ich sage nochmal, Anchorage ist ja doch
cool.
Das klingt so exotisch, ne? Das ist für mich so.
Exotisch, ne? Ich bin im Sommer da hingekommen. Sommer ist da wunderschön, alles grün, wird nie dunkel. Das hat mich da so nicht interessiert, weil ich war entweder in der Schule oder in der Halle. bin dann darüber, habe gearbeitet mit Kevin, habe auch in den ersten 2 Wochen wirklich, wirklich geblutet, habe mir die Knochen ein paar Mal wirklich böse schramuriert, hatte keine Versicherung, nichts, null. Ich war echt in den ersten 2 Wochen nah dran zu sagen, du musst wieder nach Hause, du machst dich hier tot, ja, du kommst ja nicht leben wieder zurück. Und dann habe ich gesagt, ey, fuck no, ich gehe nicht zurück. Das gebe ich den Jungs nicht zu Hause in Darmstadt, die denken, ich schaffe das ja so nicht. Und da habe ich mich halt die ersten 4 Wochen durchgebissen. Wir haben viel gearbeitet, natürlich auch ein paar Dollar verdient damals. Und der Hamburger hat da drüben einen Dollar gekostet. Ja, also du konntest schon irgendwie rüberkommen. Dann haben wir abends, waren wir im Zocken in Fairview, hieß das. Das war so ein Open-Gym-Charakter, so wo die ganzen farbigen Jungs sind, konntest du hingehen. Machst die Tür auf, wenn du Glück hast, durftest du spielen, musstest beweisen, spielen konntest, und dann warst du da gut eingeladen. Ja, da ging es halt immer hoch und her. So habe ich angefangen, Basketball zu spielen. Ja.
Jetzt hast du gesagt, Kevin, ich habe es die ganze Zeit schon vermutet, es war Kevin Smith, mit dem du
gesprochen hast. Ja, klar, mit der richtig da, du kennst. Ja, genau.
Kevin. Ja, den kenne ich jetzt auch noch. Jetzt hast du auf dem Bau gearbeitet. Du hast trainiert und du warst an einem College. Das heißt, du musst dich auch noch für irgendwas eingeschrieben haben mit deinen eher überschaubaren Englischkenntnissen. Was hast du denn da gemacht?
Also pass auf, es war so, also die Bauarbeit, das ging nur in der Zeit in dem Sommer, wo die Schule losging. Wenn die Schule losgegangen ist, war mit dem Arbeiten vorbei, das ging nicht. Ja, natürlich, Englisch war nicht gut, aber ich war halt ganz gut in Mathe und in alle also ganzen logischen Sachen. Und Elektrotechnik war das, was ich studieren wollte, hatten die nicht, weil ich habe ja schon einen abgeschlossenen Beruf gehabt. Dann bin ich dann ins Bauingenieurstudium gegangen, also was ganz Leichtes. Und ich wusste aber nicht, wie ich mit dem Englisch darüber komme. Also habe ich im ersten Semester halt die Klassen genommen, die ich nehmen konnte noch, wo ich genug Credits hatte, um hinzukommen. Und im Endeffekt habe ich mich tot geärgert, weil ich in jeder Klasse eine 1,0 hatte, also die beste Bewertung, die du kriegen konntest. Alles, was mit Zahlen zu tun hat, mit Logik, war für mich überhaupt kein Problem. Ja, aber das fehlte mir halt dann hinten raus für den Abschluss für Bauingenieurstudium. Ja, das ist so, dass das eine mit dem anderen, ja, aber es war überhaupt kein Problem. Das ging ruckzuck, in einem halben Jahr war ich dann auch so weit, dass ich da mich so gut verständigen konnte, dass das überhaupt kein Problem mehr war. Ja,
ja. Und ruckzuck ging es ja auch im Basketball. Ich meine, du hast dich ja da entwickelt, du bist wie eine, ja, sag ich mal jetzt, Rakete nach oben geschossen. Du bist rübergegangen zu einem Coach, der gesagt hat, naja, der ist lang, dem bringe ich alles bei. Und als deine College-Zeit zu Ende war, wirst du von 76ers gedraftet. Ist das für dich jetzt so im Nachhinein fast schon surreal, was da so alles in der Kürze der Zeit passiert ist? Was waren deine Erwartungen, als du rübergegangen bist? Du hast ja gesagt, ich wollte den Jungs in Darmstadt nicht die Genugtuung geben, ich komme zurück.
Genau, also ich habe das ja gesehen, du hast das ja Monat für Monat gesehen, wo ich da mit den Trainern gearbeitet habe, wie ich das adaptiert hatte, das Spielen dort, mich durchsetzen konnte. Und mir kam natürlich dann dieser Trainingseifer, den ich vom Schwimmen kannte, der kam mir natürlich sowas von zugute, weil es mir einfach egal war, wie viel Stunden wir in der Halle standen. Und die anderen packten das halt nicht für mich. Also ich habe immer gesagt, mich macht kein Trainer kaputt. Also das war so immer mein Motto. Mich kriegt keiner. Ich sage zum Kotzen, das habe ich immer gesagt. Ich mache alles mit und mache so hart, wie es geht, aber zum Kotzen kriegt mich keiner. Hat auch nie einer geschafft. Aber egal. Andere Geschichte, genau. Aber nach 2 Jahren hatte ich das erste Mal, 2 Jahre im College dann, das erste Mal eine Einladung überhaupt vom DBB. Da war ich 19 Jahre alt. Da wurde ich dann das erste Mal gesichtet für die A-Mannschaft, weil die Jugendmannschaft war ja schon vorbei. Und bin dann nach Heidelberg gedackelt, kannte natürlich absolut gar keinen. Ich wusste überhaupt nicht, wer da Nationalspieler, was weiß ich was, Trainer kann ich auch nicht. Es gab halt kein Internet und nichts. Wo soll ich denn in Alaska bitte rausfinden? Wer dann da, wo spielt irgendwo? Gab's null. Ja, und dann natürlich der nächste Schritt war klar, Stefan, wie du schon sagtest, dass ich dann da gedraftet worden bin und sowas. Ich glaube, meine Unkenntnis und meine Blauäugigkeit und so dieses, irgendwie so würde schon funktionieren, hat mich vielleicht auch den Job dann der NBA gekostet, weil ich nicht gut genug vorbereitet war dafür. Nicht vom Basketballerischen her, da hatte ich einen Job, aber von den anderen Dingen, die halt wichtig waren drumherum, das hat mich dann schon was gekostet, ja.
Jetzt hast du gesagt, dein Arbeitseifer hat dich so weit gebracht. Ich glaube, es war 1991 in Taiwan, mit einer Mannschaft, da war ein Point Guard dabei von Alaska Anchorage. Und ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der hat zu mir gesagt, Hansi is the hardest worker I've ever met.
Okay. Alaska Point Guard. War nicht Jason Kaiser. War es ein farbiger Junge oder ein weißer?
Ein schwarzer Junge.
In Taiwan 91. Du meinst nicht Jesse Jackson, oder? Also ich habe, gut, ich meine, so viele Point Guard, so viele gute Spieler hatten wir da nicht. Wir hatten, also
es könnte Jesse Jackson gewesen sein. War der ein bisschen jünger als du?
Ach, das glaube ich, nee, war er nicht. Nein, nee. War er nicht.
Egal. Also auf jeden Fall hat der zu mir gesagt, der hat auch Alaska Anchorage am College spielen, hat gesagt, du seist der härteste Arbeiter gewesen, mit dem er jemals irgendwie in der Halle gestanden hätte.
Ich so, Roberto. War der ziemlich groß?
Nee.
Okay, nett, gut dann. Okay, ist ein anderes Thema, ja.
Wir kommen von Hütchen auf Stöckchen. So, jetzt hast du gesagt, du warst basketballerisch vorbereitet, aber in anderen Dingen nicht. Es wird gemunkelt, dein Agent, oder was heißt gemunkelt, ist die Geschichte wahr, dass dein Agent einfach versäumt hat, für dich eine Arbeitserlaubnis zu besorgen?
Genau, also das war das, was ich meine. Erstens, wir saßen, wie die Draft war, saß ich natürlich mit der Familie. Ich habe eine Familie gehabt in Anchorage mit meinen Freunden und Teammates. Bei denen haben da was gegessen, getrunken, haben immer gewartet. Ne, welche Nummer, wo bist du gezogen? Es wurde auch gemunkelt, ich könnte früh in der zweiten Runde gehen. Ja, viel erzählt, aber ich war halb Europäer. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Und als Europäer, der Einzige, der den Status gehabt hatte, war Detlef. Zu der Zeit, ganz klar. Der war ein Jahr vorher mir raus. So, jetzt bin ich halt später genommen worden, ist ja ganz egal. Und dann wurde mir erst bewusst oder wurde mir erst gesagt, ey, du brauchst einen Agenten, wenn du irgendwie dann da hinkommen willst. Ich so, ich kenne keinen. Ist auch nie jemand an mich herangetreten. Wer ruft dich denn in Alaska an, sagt, ich will dich vertreten, die lachen sich doch tot, oder? Ja, und dann ist mein Athletic Director, keine Ahnung, wie die Übersetzung wäre hier in Deutsch, der kam und hat, ja, ich habe einen Kumpel in New Jersey, der ist Agent, der vertritt Spieler, du denkst, der macht das bestimmt. Ja, der hat das bestimmt gemacht, genau, ja. Also der hat einen Scheißdreck gemacht auf Deutsch. Ich bin dann ins Camp in Philly, hab da ganz gut gespielt, glaube ich. Die legten mir dann in der letzten Woche vom Veterans Camp, also ich bin da durchgekommen bis zum Ende, einen Vertrag hin, sagten, hier hast du einen Vertrag, hast du bist in der NBA. Wir holen dann Arbeitspapiere. Ich so, Arbeitspapiere? Hat mir keiner was von erzählt. Hatte ich keine Arbeitspapiere, hier muss ich nach Hause.
Boah, schöne Scheiße. Und das war auch jetzt nicht so kurzfristig auch von einem NBA-Team zu regeln, dass du Arbeitspapiere bekommst?
Das war nicht so einfach. Ich musste aus dem Land raus. Die mussten dann den Antrag stellen. Dann musste ich einreisen. Und es war wieder so kompliziert, dass ich es vielleicht zu dem Zeitpunkt, also ich war ein Minimum-Salary-Signing für die, ne, als Rookie, wo die gesagt haben, ja, machen wir, aber wie lange dauert es denn hin und her? Und ich saß dann halt da, ich hatte überhaupt keinen Plan und hatte auch überhaupt keine Unterstützung gehabt von diesen Trades. Ja. Der hat mich den ersten Job gekostet. Und dann bin ich halt zurück nach Köln zum Tony, die Leo. Hab dort eine gute Saison gespielt. Wir hatten ja eine Mega-Saison auch mit Europapokal und all das. Mich haben auch dann wieder mal zwischendurch andere NBA-Vereine kontaktiert. Den Agenten habe ich in die Wüste geschickt. Aber wie findest du denn jetzt einen, dem du das vertrauen kannst? Ich kannte keinen in der NBA. Detlef kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Hätte ich den damals gekannt, ganz andere Nummer. Dann hatte ich durch Christian, der mit mir auch da war, in Philly, Welt, Kontakt aufgenommen zu seinem Agenten. Und der hat gesagt, er wird es für mich auch machen. Ja, und das lief aber auch alles nicht so dolle, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ne? Weil ich für den vielleicht nicht so interessant war, kann ich ja nicht sagen. Also die erste Tür NBA ging auf, ging auch ganz schnell wieder zu.
Aber nochmal zurück zu dem, wie sie aufgegangen ist. Du hast ja gesagt, na, welcher Agent kommt nach Anchorage. Aber es müssen doch NBA-Scouts dich gesehen haben. Also wie oft war denn da jemand, ich meine, Alaska Anchorage ist ein Division-2-College, muss man ja offen und ehrlich sagen. Ja. Wie oft hat denn da jemand aufgeschlagen? Ist da überhaupt jemand mal nach Anchorage gekommen? Oder haben die eher geguckt, wenn ihr Kanada überflogen habt und auswärts gespielt habt?
Also wir haben viel in der Seattle-Gegend gespielt, das war unsere Conference. Und da waren dann immer mal einige im Publikum. Das wurde mir immer so ein bisschen erzählt, aber ich habe halt nie jemand getroffen oder sowas. Ne? Also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, die ganze College-Karriere war für mich die NBA wie die Bundesliga so ungefähr, weil ich habe natürlich schon NBA geguckt, ne? Aber du konntest das gelesen, ja, in der USA Today oder irgendwas. Aber ich hatte überhaupt keine Beziehung dazu, weil das war so weit weg von mir, wie, keine Ahnung, das war für mich surreal hoch 10. Dass ich jemals überhaupt in so einer Liga spielen könnte und dürfte. Also von daher war das überhaupt kein Thema. Und dann kam es auf mich zu und deshalb sagte ich, bin ich vorbereitet.
Da muss ich mal einhaken, das haben wir vielleicht auch übersprungen. Du bist ja, hast ja eben erzählt, wie du die Fliesen gezählt hast beim Schwimmen und dass du dann auf einmal beim Basketball warst, Regionalliga gespielt hast und gemerkt hast, ich will unbedingt Basketball spielen, Basketball spielen, Basketball spielen. Was war denn da in der Zeit dein Ziel? Was wolltest du damit machen? Wolltest du damit Geld verdienen? Wolltest du einfach ein guter Basketball werden? Hattest du überhaupt, eigentlich hast du eben gesagt, NBA war ja für mich ja gar kein Thema.
Ja,
Oder war das doch irgendwie so ein Traum, das liest abends im Bett, das wäre schon geil.
Nein, Quatsch, überhaupt nicht, null. Also NBA, da habe ich auch nicht dran gedacht. Wir konnten in Darmstadt, konnten wir durch, also Kevin, natürlich wieder, um den wieder ins Spiel zu bringen. Wir hatten ja da zwei Bases in Darmstadt, konnte ich ja AFN gucken. Also einige konnten AFN gucken. Und dann haben wir uns natürlich irgendwie mitten in der Nacht meistens College-Spiele reingezogen. Also das war schon was anderes. Und das war auf dem Niveau, wo ich sagte, da keine Chance, kommst du nie hin. Ich glaube, in dem einen Jahr, bevor ich gegangen bin, wer hat denn da gewonnen? Ey, shit, das müsst ihr jetzt noch wissen, weil das war nicht.
Sag mir, welches Jahr es war, bevor du gegangen bist, und ich sag dir, wer gewonnen hat.
83.
83, NC State gegen
NC State, Mann. Genau, richtig. Und da war das Finale NC State
gegen Houston, Elijah war noch gleich weg.
genau. Also das war so das erste College-Spiel, was ich jemals gesehen habe. Erstmal, um das nochmal kurz abzuschließen. Und wir gucken das. Jetzt greife ich natürlich wieder vor, sorry, aber wir gucken das dort. Dann bin ich nach Alaska gegangen und wir haben einen Shootout. Das ist das größte Turnier gewesen, mit eins der größten Turniere in Amerika. Und wer war da? NC State ist da aufgelaufen. Zu meinem ersten Spiel, was ich überhaupt gespielt habe. Da muss ich gegen den ganzen Koffer da spielen. Ja, wie das ausgesehen hat, das brauche ich dir nicht zu beschreiben, oder? Also das so, nur das war das. Also ja, ich habe gespielt und ich wollte Basketball spielen, aber hatte ich schon Ziele? Ja, mein Ziel war schon nach ein paar Monaten, wo ich dann viel trainiert habe, auch mit Leuten zusammen trainiert habe, wie Kevin. Dann hieß einer, Schindler, wie heißt denn der mit Vornamen nochmal, ey?
Franz Schindler.
Wie heißt er?
Franz.
Ja, Franz, genau. Der war der beste Kumpel von Kevin und zu dem sind wir immer nach Langen gefahren und haben trainiert. Und bei uns gab es ja auch so Auswahlspieler wie Bertram Koch, Thomas Clement, weiß nicht, ob er dir auch was sagt.
Natürlich der Tom.
Ja, genau. Also das sind lauter so Leute, das waren die Spieler bei uns in dieser Gegend. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das möchte ich vielleicht auch gerne mal machen. Und da will ich vielleicht auch mal hinkommen. Aber da war ich natürlich so weit entfernt davon, dass es überhaupt nicht für mich vorstellbar war, dass das geht oder klappt. Und Geld verdienen mit dem Sport, never. Deshalb habe ich eine Ausbildung gemacht. Ich wollte arbeiten und ne, also so ganz bodenständig, ganz normal da irgendwie durchs Leben gehen. Und jedes Mal, wenn ich dann lang gefahren bin, war die Hütte voll mit irgendwelchen Auswahlspielern und du konntest da trainieren, du konntest mit denen messen. Und ich habe gemerkt, mit der Spielweise, die ich damals schon hatte, die war so unangenehm, das mochten die nicht. Die kamen damit nicht zurecht und ich hatte dadurch immer mehr Vorteile. Also habe ich natürlich immer mehr so gespielt. Und gerade gegen die, die es nicht mochten. Und der Tom hat auch einmal zu mir gesagt, ey, du geh zurück und spiel weiter Wasserball, Clement. Das finde ich immer noch lustig, weil 2 Jahre später bin ich dann A-Nationalspieler, ne? Und da brauchte ich keinen Wasserball mehr zu spielen.
So, jetzt sind wir sehr schön vor und zurückgesprungen. Jetzt,
Ach, sorry.
nee, ist überhaupt kein Thema. Das war ja cool. Hat ja Spaß gemacht. Aber jetzt kommen wir zurück zum Thema NBA. Du hast die Zeit in Köln angesprochen mit Tony DiLeo. Und dann gab es nochmal eine NBA-Chance mit Miami. Und das war ja auch irgendwie eine ganz bittere Geschichte für dich, oder?
Ja, bin rüber, die haben mich gedraftet in dieser Expansion Draft, glaube erste Runde sogar, war dann den ganzen Sommer da, habe wirklich 3 Monate richtig hart trainiert, ich war einfach zu dünn, die wollten Kilos auf mich draufpacken, was die gemacht haben. Ich habe dann innerhalb von 3 Monaten, ich glaube, 15 Kilo zugenommen. Konnte natürlich dann, boah, habe mich überhaupt nicht mehr wohl gefühlt, ne? War schwer, war aber nicht mehr so schnell wie früher, bin natürlich auch breiter geworden. Aber ich konnte damit noch nicht umgehen. Also habe ich auch versucht, ein bisschen was zu verlieren, hin und her. Und ich glaube, diese 15 Kilo haben mich dann, ich habe dann am letzten, also ich habe dort ein Jahr garantiert gehabt, plus Option, zweites Jahr in Miami. Das war der Vertrag, den ich hatte. Habe mir da schon eine Wohnung gesucht gehabt, ein Auto, musste ja alles selber machen. War eingerichtet, bla bla bla. Eine Woche vor dem ersten Saisonspiel habe ich mir beim Vorbereitungsspiel die Achillessehne ein bisschen gezerrt. Sehr wahrscheinlich auch, weil ich 15 Kilo so viel hatte. Oder mehr hat als vorher. Ja, dann hatten anderen Agenten. Dann bin ich ins Büro, habe mit dem Trainer gesprochen, mit dem Manager, also mit dem GM gesprochen und die sagten, ja, Du weißt, wir fangen der Woche an. Wir hätten dich gerne fit in der Mannschaft. Meinst du, kannst du nicht zurück nach Köln? Spielst du ein bisschen, bis du wieder richtig fit bist? Kommst dann zurück bis der Mannschaft? Das ist ja garantiert ein Vertrag. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ne? Also, ihr seid hier mein Arbeitgeber und wenn ihr meint, ich soll das machen, mache ich das. Also habe ich meinen Kram ein bisschen zusammengepackt, bin nach Hause geflogen, bin dann in Köln angekommen. Toni war natürlich happy, dass ich wieder zurückgekommen bin. Ich glaube, 2 Tage später kam montags die USA Today raus und ich schlag die Zeitung auf und ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Stand drin in dem Ding, dass ich suspendiert worden wäre von Miami, weil ich ohne ihre Erlaubnis abgeflogen wäre. Und ich frage noch, bevor ich geflogen bin, meinen Agenten, du, ist das denn okay, dass ich jetzt hier wegfliege? Ja. Also wenn wir denen nicht trauen können, wem dann? Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich keine Ahnung, das ist natürlich bescheuert, aber die haben mir das Flugticket gekauft. Miami hat das Flugticket gekauft. Das habe ich dann Detlef erzählt. Jahre später bei der Olympiade, und sagte Detlef, du bescheuert, du gehst zur Spielergewerkschaft. Ich so, wie Spielergewerkschaft? Was weiß ich, dass es eine Spielergewerkschaft gibt? Wo soll ich das wissen? Ja, lauter so Sachen. Hat mich Geld gekostet. Blödheit würde ich jetzt nicht sagen. Unerfahrenheit und einfach Unwissen. Mhm. Und woher sollst du es kriegen? Es gab kein Internet. Mhm. Ja, sowas. Das ist. Und damit war die Geschichte NBA für mich sowas von, die konnten mich sowas in kreuzweise. Also ich wollte es auch Hobby probieren, weil dann hatte ich die, dann bin ich an Italien gekommen und da war das für mich so gelaufen. Ja, also das war für mich soweit okay.
Genau. Du hast ja schon Italien angesprochen, du hast ja in Deutschland für eigentlich alle großen, erfolgreichen Clubs dieser Zeit gespielt. Du hast für Köln gespielt, du hast für Bayreuth gespielt, du hast für Leverkusen gespielt, du hast für Berlin gespielt. Du warst aber auch knapp 5 Jahre in Italien. Inwieweit hat diese Zeit vor allen Dingen den Menschen Hansi Gnad geprägt und verändert?
Boah, total. Also es war natürlich die Anfangszeit in Enkelsch, darf ich nie vergessen. Und das war sicherlich eine mega Zeit. Aber die beste Zeit, die ich jemals hatte, waren die 5 Jahre in Italien. Ganz klar. Und gerade die letzten beiden in Verona, da hatte ich ja schon Familie mit. Konnte ich richtig genießen, warum ich sprach dann auch Italienisch. Also ich habe es Englisch geschafft, Italienisch kann ich auch ein bisschen und hatte dort mega gute Freunde, alles Italiener, mit denen ich also immer noch auch Kontakt habe. Und wenn wir in Urlaub fahren, sehen wir die auch regelmäßig, mit Familien auch. Das war für mich die schönste Zeit, ohne Wenn und Aber. Das Basketballerische war super, es war sehr professionell, Bezahlung war sehr gut. Und die Leute waren einfach total cool und nett drauf. Also ich bin mit unserem Ältesten, da war der 1 Jahr alt. Den konnten wir überall mit hinnehmen. In jedes Restaurant, wenn du mit der Gruppe weggegangen bist, der war keine 2 Minuten bei unserem Tisch, der Kurze. Dann hat die Oma den aus der Küche geholt und hat den mit in die Küche genommen und der konnte quer rumlaufen, essen, futtern, irgendwas machen und dann nach 2 Stunden kam er wieder zurück mit so backen und hat sich gefreut wie wollen. Ja, also eine bessere Zeit ging gar nicht.
Okay. Und in jetzt sind wir jetzt, ja, gehen wir mal zur Nationalmannschaft. Du hast bis später zugekommen. Ich denke mal, 2 ganz große Ereignisse, über die wir natürlich reden müssen. Das erste Olympia 92, für dich gleich doppelt wichtig für dein Leben. Du hast gegen das Dream Team gespielt und du hast deine Frau kennengelernt.
Falsche Reihenfolge.
Nein.
Priorität her.
Das Wichtigste kommt zum Ende. So, das ist ja überhaupt kein Thema. Jetzt, denk mal zurück an diese Zeit, auch Olympisches Dorf. Wie hast du das alles wahrgenommen? Wie hast du das alles erlebt? Also alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen, diese Barcelona-Spiele waren der absolute Hammer, unvergesslich.
Ja, auf jeden Fall. Also das war das erste Jahr, wo überhaupt die Profis teilnehmen durften. Du hast also Athleten rumlaufen sehen in diesem olympischen Dorf. Die siehst du im Fernsehen irgendwann bei Großereignissen. Aber du hättest nie geträumt, dass du so Leute, dass die Leute da mit dir am Tisch sitzen essen, dass du mit Leuten wie Boris, der saß mit uns regelmäßig irgendwo unten auf der Straße und hat irgendeinen Schwachsinn erzählt oder wir haben uns ja Blödsinn unterhalten. Da konntest du anfangen, wo du wolltest. Natürlich das Dream Team auch noch. Aber auch die, ich bin morgens aufgestanden, 6 Uhr, du standst oben. Es war ein riesen Glasfenster in dieser Bude, wo wir waren. Und es war eine Straße, die ging, ja, das war so eine Allee, die ging so ringsrum. Also die war mittelgeteilt, die Straße. Und jeden Morgen hast du Radfahrer, Boxer und Athleten gesehen, die sich warm gemacht haben oder versucht haben, Gewicht zu machen. Und du standst da oben, die Sonne war noch gar nicht oben. Und es wurde so langsam hell. Und da draußen waren die Jungs schon am Arbeiten wie blöd. Und das Gleiche hast du abends erlebt, wie die Wettkämpfe so vorbei sind. Die Athleten sind aus den Hallen, aus den Schwimmbädern oder hoher Stadien rausgekommen und sind wieder ins Dorf gekommen, füllte sich diese Straße mit Leben und da war unten war ein unheimliches, cooles Miteinander. Also das sind, du hast gemerkt, und das hat mir so richtig gezeigt, diese Spiele sind für die Athleten. Und das ist auch das, wo ich immer sage, wenn ein Athlet die Chance mal hat, natürlich mega, wenn du eine Medaille gewinnst, ja, und all sowas. Aber dabei zu sein bei Olympischen Spielen ist einfach unfassbar cool. Ja.
Da lernt man ja auch andere Sportler und Sportlerinnen kennen, ne?
Ja, das
auch. Willst du ein bisschen erzählen, wie das denn zustande kam?
Ja, klar, kann ich. Klar. Ja, das fing eigentlich schon an damit. Wir sind mit den Handballerinnen zusammen. Wer noch mitgeflogen ist, weiß ich nicht mehr, wo uns im Flugzeug. Die waren auch egal. Standen wir schon in Frankfurt im Flughafen und ja, man guckt natürlich schon so ein bisschen. Silke hat mir von Anfang an gefallen. Ich bin sofort zu unserem Physiotherapeuten, zum Klaus. Der denkt, Klaus, du kennst doch die Physiotherapeutin von den Mädels. Kannst du mal fragen, wer das ist da? Da ging das dann schon los, ja. Ja, und so haben wir dann, da habe ich Detlef das erste Mal auch kennengelernt. Wir haben die Quali gespielt vorher, ne, in Saragossa. Und Detlef war mein Roomie. Und der kannte sich natürlich schon viel besser aus mit Internet und so ein Kram. Ja, Amerikaner, ne? Und da konntest du auch Internet im Chatten im Dorf. Ich so, keine Ahnung, wie das funktioniert. Detlef, komm mit, zeig mir, mach mal. Und da ging das dann so ein bisschen los, ja.
Schön.
Schön, ja. Ja, und dann haben wir haben gewohnt, in unserem Block also genau wie die Reihenfolge war, weiß ich nicht mehr, aber wir hatten Hockey-Damen, Hockey-Herren bei uns im Block, wir waren drin und die Handball-Mädels waren, glaube ich, ganz oben. Die Handball-Männer müssten eigentlich auch bei uns in dem Haus gewesen sein. Auf jeden Fall war es so, das ist auch ganz cool, du hast als Athlet das Anrecht auf eine Ration Bier jeden Tag. Das heißt, das Olympische hat einen Keller voll Bier und jeder Athlet hat ein Anrecht auf so und so viele Bierflaschen oder Dosen, was auch immer, pro Tag, ja eine pro Tag oder sowas. Und wir haben das dann irgendwie spitz gekriegt und dann haben wir gesagt, ey, komm, gucken wir mal, wir rechnen mal aus, wir sind hier 3 Wochen da, wir sind so und so viel, wie brauchen wir, ab rüber und haben uns palettenweise das Zeug in die Bude gepackt. Und dann war immer oben auf dem Dach von diesen Block, wo wir gewohnt haben, treffen. Da kamen dann die Mannschaftssportler, da kamen ein paar hoch, die da waren, jeder hat was mitgemacht zum Trinken, setzt sich hin, du quatschst, du lernst die Leute kennen, redest über Sport, über andere Dinge und da war Silke natürlich dann auch mal oben und da hat man sich dann so langsam ein bisschen kennengelernt, ist sich ein bisschen näher gekommen, ja.
Weiter werden wir dann nicht nachfragen, weil wir auch Menschen haben, die unter 18 sind und diesen Podcast hören. Was mich dann noch interessiert zum Thema Barcelona, die Vorbereitung vor diesem Spiel zum Dream Team, gegen das Dream Team. Klar hat man dann natürlich eine Vorstellung, man sieht es ja auch jetzt heute, Underdog, man kann jeden schlagen, aber war das schon irgendwo auch was Besonderes? Hatte man Ehrfurcht, zu viel Respekt oder kann man schon noch irgendwie vorher, nö, die hauen wir auch weg, oder wie kann man sich vorstellen?
Natürlich war Svetislav derjenige, der am knappsten gegen die verlieren wollte. Warum machst du mal so? Also ich meine, wer in das Spiel geht, sagt, er will das gewinnen. Oder gewinnt das, außer vielleicht die Jugos oder die Russen, wenn die komplett gewesen wären, na klar, die könnten vielleicht wissen, aber das Team konnte im Leben nie keiner schlagen. Never. Niemals. Zu dem Zeitpunkt hätte die keiner geschlagen. Detlef hat gegen die gespielt, ist regelmäßig gegen die gespielt. Der hat gesagt, der Coach, komm, wir lassen alle gleich spielen, ist ganz egal. Wir haben hier nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren. Und hin und her, rotiere die Leute rein. Svetislav kam dann vorher zu mir und sagte, du, ich möchte gerne die Starting Lineup ändern, Uwe reintun für dich auf der großen Position, weil der hat schon eine NBA-Erfahrung und sagt, nö, gar nichts. Ist mir hup egal. Ich will da anfangen. Ich fange immer an. Was soll jetzt so ein Käse? Weißt du, da hätte ich mich, da war ich auch ein bisschen, ja, hat er herzlich gemacht. Also er hat mich auch anfangen lassen. Es war so, du hast die große Spielhalle gehabt und in diesem Komplex waren 2 kleine Hallen zum Warmmachen. Rechts und links. Die eine Mannschaft ging in die eine Halle zum Warmmachen, zum Werfen, zum Dehnen, die andere in die andere. Und ja, wir waren natürlich, ich habe keine Ahnung, gefühlte 5 Stunden vorher in diesem Ding drin und wollten uns warm machen, weil wir mussten jetzt gegen die Amis spielen. Und dann hast du dann immer so gesehen, so um die Ecke schief, für Detlef war natürlich nichts Besonderes. Für uns war das mega besonders, ne, diese Koryphäen des Basketballs zu sehen. Guck mal, das ist Jordan. Und dann schlappte der Jordan mit seiner Badelatsch da irgendwie rein, mit einem Wurfbob auf das Ding drauf. Und der da, weißt du, die waren da so, ja, ganz, das machen wir heute, ein bisschen klickern und dann fahren wir wieder nach Hause ins Hotel. So, weißt du, und für uns war es halt mega. Keine Handys gab es damals, das heißt, du brauchst einen Fotoapparat. Also hatten wir natürlich gesagt, ey Jungs, auf der Bank hier, komm, hier sind die Fotoapparate. Und wenn ihr Chance habt, macht ein Foto. Und der Alte sagte schon die ganze Zeit, wenn ich da einen sehe mit einem Fotoapparat auf der Bank. Und wir so, ja. Ne, also es wurden reichlich Fotos gemacht und hin und her. Es wurde natürlich nicht so tief rotiert, wie wir es gerne gehabt hätten. Also Detlef war auch, glaube ich, zu einem Zeitpunkt ein bisschen erbost und hat dann gesagt, Svetislav, wechsel mal durch. Weil einfach einige da saßen, die waren noch gar nicht drin. Ob du jetzt gegen die mit 30, mit 40, 50 verlierst. Was soll das? Ich glaube, das hat uns ein bisschen gekillt in dem Turnier. Weil auf einmal war diese mannschaftliche Geschlossenheit nicht mehr so da wie vorher. Weil einige Jungs waren dann sowas von stinkig, dass sie nur eine Minute gespielt haben oder eine Minute 30, irgendwie sowas, dass die sich sowas weggeschossen haben abends, dass sie den nächsten Tag halt dann nicht mehr so einsatzfähig gewesen wären, wie sie hätten sein müssen.
Bevor wir dann auf 93 kommen, sind wir bei dem Thema. Du hast am Anfang dieses Podcasts gesagt, Einzelsportart, nur für dich verantwortlich, schwierig. Jetzt bist du in so einem Mannschaftsgefüge, Mannschaftssportart. Wenn du dann aber siehst, dass andere nicht so funktionieren, ist es ja auch schwierig. Wenn du das so vergleichst jetzt, was ist der Vor- und was ist der Nachteil vom Mannschaftssport?
Ja, gut, ich meine, der Einzelsportler, wie du sagst, ist für sich selber verantwortlich. Ne? Jetzt bist du, ich meine, ich war auch Kapitän einige Jahre und dann hast du auch für dieses ganze Gebilde auch eine gewisse Verantwortung. Also ich bin ja nicht nur für meine Leistung verantwortlich, natürlich klar, aber ich muss schon gucken, dass die Chemie in der Mannschaft gut bleibt, dass die Jungs sich untereinander verstehen. Es wird auch immer wieder, vor wir die Final Cuts machen, ne, die Selektion machen, wer fährt mit von den 12, spreche ich immer oder habe ich immer mit Svetislav und Bernd gesprochen, Röder, und wir haben uns abgesprochen, pass auf, wen denkst du, wen nehmen wir mit, wer ist am besten für die Mannschaft, wer sitzt nicht auf 12 oder 11 und muckert rum, weil er halt nicht so viel spielt. Da gab es sicherlich immer sehr schwierige Entscheidungen. Ich glaube, derjenige, der geblutet hatte an dem Ding, war der Ingo Freier, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, der wurde nicht mitgenommen als 13. Irgendwie sowas war das. Das war später Türm. Aber es gab halt immer knappe Entscheidungen, wo du sagen musstest, der bleibt zu Hause, nimmst den mit. Und all sowas. Und dann hast du so ein Ding, wo jeder eigentlich ganz klar gesagt hatte, komm, lass jeden spielen. Das ist das Größte, was die meisten außer Detlef jemals erreichen werden. Und das, da kannst du den nicht nur eine Minute dahin werfen. Ja, dass die anderen, die viel gespielt haben, natürlich happy waren, auch keine Frage. Aber die wären dann mit 5 Minuten weniger happy gewesen. Also Detlef wäre es ganz egal gewesen. Der hätte auch 5 oder 10 Minuten weniger gespielt. Mir auch. Was soll das? Ich glaube, dass ich so nicht so viel gespielt habe. Aber egal. Das Hauptsache da drin gewesen sein, einen gewissen Anteil zu haben. Dieses Flair und dieses, ich habe gegen den gespielt oder ich habe den verteidigt. Und ich war nicht nur voll ein Einwurf da drin oder sowas, dass das... ich glaube, das hat die Mannschaft gebrochen an dem Spieltag. Ja. Und dann kam das dazu und dann hatten wir dieses Quali-Geschichte, wo wir diese Essensvergiftung hatten mit Salmonellen, hatten wir sowieso schon böse zahlen müssen. Und wenn dir dann noch 2, 3 wegfallen, die aber mental keinen Bock mehr haben, bei so einem langen Turnier, dann wird es halt eng. Und wenn wir einigermaßen auf der Reihe gewesen wären, hätten wir gegen die Russen gewonnen und dann hätten wir um die Medaillen gespielt. Und das war halt schon sehr schade. Ne?
So, jetzt, Olli hat schon angesprochen, wollen wir aber mal ein Jahr weitergehen. Bevor wir so durch das Turnier im Schnelldurchlauf gehen, du hast es selbst angesprochen, du warst dann Kapitän. Wie ist es gekommen, dass der Spätstarter, man kann fast schon sagen, der Quereinsteiger vom Schwimmen, Hansi Gnad, Kapitän der deutschen Basketballnationalmannschaft geworden ist?
Boah, das ist Stefan, eine falsche Frage. Oder eine gute Frage an den Falschen, weil im Endeffekt hat Sveti das dann irgendwann bestimmt. Es ist jetzt nicht so, dass der Sveti gesagt hat, also wir stimmen mal drüber ab, wer hier Kapitän wird und wer nicht. Ich habe ja den, wie ich mit ihm angefangen habe zu arbeiten oder er mit mir zu arbeiten, da waren wir im Ranking in Europa C-klassig. Wir waren so schlecht, es war unfassbar. Ja, und damit mit diesem ganzen Gebilde hat der Sveti angefangen zu arbeiten. Und ich war von Anfang an immer dabei. Ich war zu jedem Lehrgang, den ich konnte. Ich habe nie Nein gesagt. Und wenn ich aus Italien mit dem Auto zum Lehrgang gefahren bin, habe ich auch gemacht. Habe ich immer gemacht. Und ich glaube, deshalb hat der Alte dann auch gesagt, pass auf, das ist mein Kapitän. Der hält hier immer den Kopf für hin und deshalb macht er das. Und ich hatte natürlich auch, ja gut, wenn Detlef nicht dabei war, Detlef war ja ganz klar ein ganz anderer Stellenwertspieler als ich, aber ich hatte natürlich schon einen gewissen Stellenwert in Deutschland. Ne? Also es ist so, ja, ohne mich da groß aus dem Fenster hängen zu wollen. Ich glaube, ich habe schon Respekt auch von den anderen Spielern, dass die auch zugehört hätten, wenn man da über irgendwas diskutiert hätte, ja, keine Frage.
Und dann wir haben ja jetzt wieder eine EM, eine Heim-EM vor der Brust und 93 der größte Erfolg des deutschen Basketballs. Wie hast du dich gefühlt, wie habt ihr es verarbeitet, als ihr im ersten Spiel gegen Estland, also euch die Dreier um die Ohren geflogen sind und ihr das Ding mit 113 zu 103 verloren habt? Warum hat es da im Gegensatz zu diesem Spiel gegen das Dream Team keinen Knacks gegeben?
Es war das erste Spiel, ich glaube, wir waren, also ich weiß auf jeden Fall auch, ich bin mit Kai, glaube ich, nebeneinander in die Halle gegangen zu diesem Spiel und wir kamen raus in diese Halle. Und diese Halle war gar keine. Es war keiner da. Also da, weiß nicht, gehen da 10 rein, wo wir drin waren. Kann sein, dass da mal ein paar 100 Leute drin gewesen sein. Wir standen da. Das kann nicht wahr sein. Wir kommen hier, wir sind der EMR, Heim-EM, zu Hause, in Berlin. Es kommt keiner in die Halle. Es interessiert sich jeder einen Scheißdreck für diese Sportart. Es war unfassbar. Es war total frustrierend. Und ich glaube, deshalb haben wir vielleicht auch so gespielt, wie wir gespielt haben im ersten Spiel. Ja, du darfst ja nicht, keine Ahnung, wie ein Dreier, der uns reingeht, hat über 30 gemacht, so viel ich weiß, der Schütze, den die hatten. Dein Bruder konnte nichts machen, wenn dein Bruder da nichts machen konnte, ne, der hat ihn auch verteidigt, das war schon ganz schön heftig. Und ich glaube, nach dem Spiel haben wir dann gedacht, so kann das nicht weitergehen. Also wir müssen irgendwie uns am Riemen reißen, dass wir wenigstens, wenn es irgendwie geht, in diese Endrunde nach München kommen können. Das war das primäre Ziel.
Und dann habt ihr es in diese Endrunde geschafft. Und also ich war in München, ich habe die Spiele dann da gesehen. Viertelfinale gegen Spanien. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es damals noch One-on-One bei den Freiwürfen. Und ja, ihr habt immer schön, also für die Zuschauer, die noch nicht so lange dabei sind, wenn eine Mannschaft im Bonus war, gibt es heute immer automatisch 2 Freiwürfe. Damals gab es einen Freiwurf, nur wenn man den ersten getroffen hat, gab es den zweiten on top. Und wenn man den ersten daneben gesetzt hatte, war es das. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ihr habt am Ende der Normalspielzeit und in der Verlängerung recht absichtlich den spanischen Point Guard gefoult, der dann von der Linie ordentlich, also das sag ich mal so, dem lief der Stuhl formlos die Beine hinunter.
Ja, genau. Ja, das war, na gut, jetzt hatten wir natürlich Glück, das haben wir auch nicht verstanden. Der hatte eigentlich einen super Point Guard, die haben gut, komfortabel geführt, hat den rausgenommen, hat ihm am Ende vom Spiel einen neuen Point Guard gebracht und den hat er auch dann in der Verlängerung spielen lassen. Habe ich überhaupt nicht kapiert. Und der war dann auf einmal eiskalt. Also der hat den ersten vorbeigesammelt und nachdem war ganz klar, okay, dem auf die Finger hauen, weil wenn wir es biegen können, dann nur so. Und es hat einfach alles gepasst dann auch wieder. Ne? Das ist so. Die sind als Abstand beste Mannschaft, glaube ich, reingekommen in die Endrunde. Wir waren die Abstand schlechteste. 1-8. Und die haben wir dann rausgekegelt. Ne? Das war schon ein Ding. Also das war bestimmt die größte Überraschung. Meiner Meinung nach war es die größte Überraschung. Der Sieg dann nachher, die Russen, ja auch klar, aber das war nach dem, was wir abgeliefert hatten in Berlin, war das doch eine Steigerung von, ich habe keine Ahnung, wie viel Prozent. Aber da hat man es gesehen. Da waren die Jungs auf einmal alle, jeder wusste, was muss ich machen? Und jeder war bereit, das zu tun, was er machen musste. Ohne irgendeinen Ego-Kram raushängen zu lassen. Das war mega.
So, dann habt ihr die Griechen im Halbfinale geschlagen, das Finale gegen Russland gewonnen. Kannst du dieses Gefühl, was du nach diesem Sieg hattest, heute noch emotional reproduzieren?
Boah, wenn du es sagst, habe ich schon Gänsehaut. Ja, ehrlich, kriege ich noch voll die Gänsepelle. Boah, wir haben so hart gearbeitet, dafür die anderen natürlich auch, ne? Das sagt ja jeder mehr, wir haben so hart gearbeitet, haben wir aber wirklich. Und wir kamen von, ich habe keine Ahnung, aus einer ganz beschissenen Situation und es war einfach wirklich das Basketballmärchen, dass man sich nachts, wo man nur von träumt, ist auf einmal in Erfüllung gegangen. Unglaublich. Und auch die Art und Weise, wie das alles funktioniert hat und reingefallen ist und in einem Ding, ein Puzzleteil zum anderen. Also meiner Meinung nach, der Christian ist ja MVP geworden von dem Turnier. meiner Meinung nach ganz klarer MVP von unserer Mannschaft war nicht Christian. Na klar hat er die Spiele gewonnen am Schluss, die dicken da. Aber das beste Turnier spielt da kein Nürnberger. Mit Abstand, das konstanteste Turnier. Und er war auch dafür verantwortlich, dass der Christian in der Position war, das zu tun, was er getan hat. Weil er hat den Ball ja nicht alleine nach vorne gebracht, sondern Kai hat ihn gefunden, er hat ihm den Ball gegeben. Kai hat gute Entscheidungen getroffen, hat im Finale, ich glaube am Anfang, sehr gut gepunktet, hat sich aber dann wieder zurückgenommen, um die anderen ins Spiel zu bringen. Und das war, und deshalb ist Kai für mich eigentlich der MVP, ohne Christian irgendwas Böses zu wollen, aber meiner Meinung nach hätte Kai das auch verdient gehabt.
Jetzt hast du Christian Welt mehrfach erwähnt, er ist ja leider nicht mehr unter uns. Hat die Mannschaft, als Christian verstorben ist, sich mal so, habt ihr euch untereinander mal kurz geschlossen? Hat euch das geschockt? Ich meine, er war ja nur noch ein relativ junger Mensch mit Anfang 50.
Ja, auf jeden Fall hat das, also das war ja mehr als Schock. Ich glaube, wir haben uns getroffen, 20-Jähriges, also haben wir uns 2013 getroffen, dann ist er, glaube ich, den Sommer danach gestorben. Wir haben uns jetzt wieder getroffen gehabt nach 25 Jahren, also 18. Das allererste Mal, wo alle wieder komplett da waren, außer Christian. Und war Theo da? Nee, Theo war auch nicht da, Theo Öztürk, aber sonst waren alle da. Auch mit Ehepartner oder Freundin, was auch immer. Und wir haben uns dann diese Doku angeschaut, die zusammen. Das war echt schwierig. Also ich habe, wie das dann lief, ich war am Heulen Schloss und ehrlich. Also ich konnte auch nicht, ich wollte noch was sagen vor der Mannschaft. Es ging nicht. Also ich war voll weg. Und auch es war eine sehr gedrückte Stimmung. Also hat man schon gemerkt, da war das erste Mal, wo alle zusammen realisiert haben, es ist schon einer weg von denen, die dafür hauptverantwortlich sind, dass wir das überhaupt erreichen konnten oder durften.
Umso schöner ist ja, dass wir jetzt einen Welp wieder in der BBL haben.
Ach, wo spielt er denn?
Würzburg.
Ach, wusste ich nicht.
Colin Welp hat in Würzburg unterschrieben.
Ja. Oh Mann.
Ja, umso schöner ist das. Wo du eben gesagt hast, voll weg, müssen wir trotzdem noch auf was Schönes wieder eingehen. Ja. Warst du denn nach dem Sieg auch voll weg? Was sind die Erinnerungen an die Party danach?
Nein, also pass auf. Die Party war eigentlich eine Party für die Offiziellen. Das muss ich auch wieder sagen. Ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis mit dem DBB, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Hat aber andere Gründe, die wir jetzt noch nicht erörtern müssen. Können wir gerne drüber reden, weil ich sage das gerne, mir ist das egal. Aber die Party, die wir hatten, wir waren ja 2 Wochen EM und wir hatten Vorbereitung, also ein Kram. Wir waren lange, lange unterwegs. Ich glaube, wir waren nach 2 Bier in der Umkleidekabine so schon hackig, also von daher war egal. Ne? Also das gutes Feeling. Und dann hieß dann irgendwie, wir fahren da und dahin, frag mich nicht mehr, wo das war, ich habe keine Ahnung. Kommen dann da an, die Mädels mit dabei, die Frauen dabei, gut gegessen, gut getrunken, gut gequatscht, weil die ganze Presse waren da, die Offiziellen, ich weiß nicht, ob es sogar mehr Offizielle und Presse da waren, als wir Spieler da hatten, das kann ich dir nicht mehr genau sagen. Das ist so ein bisschen mein Gefühl gewesen und es hat sich so ein bisschen verlaufen. Ja, ich glaube, es waren einfach Leute da, die sowas von kaputt waren, die wollten nur ins Bett. Einige wie Henning wollten schwimmen gehen, ich habe keine Ahnung. Und es haben sich einige dort, ja, es hat sich alles so ein bisschen gesplittet. Ich habe keine Ahnung, wo Christian abgeblieben ist an dem Abend. Das war mein Roomie. Also das war auch mein Zimmergenosse in der Party während der EM.
Jetzt haben wir eine Eurobasket vor uns. Und ich vermute mal, dass alle Nationalspieler des DBB diesen Podcast hören. Jetzt erklär den doch mal, was denn der große Unterschied ist und wie man damit umgehen soll, eine Europameisterschaft, die in Deutschland zu Hause stattfindet, als eine, die in, was weiß ich, wo ist denn in Europa. Weil den kannst du jetzt noch was zurufen und sagen, hier. Oder, weil wir reden immer gerne über Druck im Sport, jetzt sind vielleicht nicht 150 Zuschauer beim ersten Spiel dabei, sondern wahrscheinlich ausverkauft, es ist schon eine andere Präsenz da. Durch die ganzen Medien, auch online, es ist schon was anderes. Was würdest du denn mitgeben wollen?
Ich glaube auch die Jungs, also die Qualität der Nationalspieler hat sich natürlich extremst gesteigert. Also wir reden ja auch schon, das ist ja schon gefühlte 50 Jahre her, wo wir gespielt haben. Basketball hat total verändert. Ganze Multimedia-Geschichte macht das für alle Sportler halt schon sehr schwierig, du hast noch mehr Druck als vorher, ganz klar, weil du kannst dich nicht mehr frei bewegen, Also wir hätten auch in München mal weggehen können, abends hätten einen gesoffen, hätte überhaupt keiner mitgekriegt. Das geht heutzutage nicht mehr, ne? Wo du sagst, hey, komm, wir gehen in den Bokarten spielen, trinken ein paar Bier, um runterzukommen. Das wird schwierig werden, weil da stehen schon, ich habe keine Ahnung, wie mit dem Handy daneben und mache ein Bild und es ist schon auf, keine Ahnung wo, überall unterwegs. Es ist egal, wie es läuft. Die werden sehr viel Support bekommen, ganz klar. Also ich glaube, die Hütten werden voll. Basketball, Deutschland ist ready für sicherlich eine sehr gute EM von den Jungs. Sollen sich auch nicht denken, dass sie einen Titel holen müssen, was schwachsinnig sein muss, weil du musst ja erstmal zueinander finden in den nächsten Wochen. Ne? Sind nicht ganz mit der allerstärksten Mannschaft da, die sie haben können, weil Kleber spielt zum Beispiel nicht, ja, und der eine oder andere kann nicht oder wird auch nicht spielen. Aber sie haben eine sehr gute Mannschaft und es wird nur über dieses Mannschaftsgefüge gehen. Ganz klar. Wir haben nicht die Einzelkönner zu sagen, wir haben, keine Ahnung, die können es allein. Ich glaube auch in Europa ein Einzelkönner ist fast unmöglich. Der Basketball in Europa ist so mannschaftsorientiert und mit und füreinander musst du spielen können. Und wenn du das gut kannst, mit einer tiefen Rotation in so einem Turnier, hast du Erfolg. Und ich glaube, das können die Jungs auf jeden Fall. Ja, und das Wichtige ist, diese Ablenkung einfach wegzudrücken. Ja, die werden auch mal ein Spiel verlieren. Ja, und? Wenn sie nicht gerade das Letzte verlieren, ist ja alles gut. Ne, das ist ja okay. Aber die Zeiten haben sich ja total geändert. Das ist echt schwierig zu sagen. Ne? Zu sagen, pass auf, wenn ihr das und das macht, habt ihr Erfolg. Ja, wenn sie zusammenhalten, haben sie Erfolg. Egal, was ist. Ganz klar. Ne, das ist das Wichtigste. Wenn einer für den anderen durch dick und dünn gehen will und macht das, ohne auf seine eigene Statistik zu gucken, haben sie Erfolg.
Du hast auch gesagt, bei euch war es so, dass ihr viel, viel, viel gearbeitet habt, vielleicht noch mehr als normal. Und das ist wahrscheinlich auch so ein... Man darf nicht nachlassen, man muss immer weitermachen.
Ich glaube, dass da sind die jungen Kerle, die da jetzt spielen, so dazu bereit, weil die wissen, was finanziell dran hängt. Ne, die spielen nicht für 50 Euro für DBW. Ja, so musst du es auch mal sehen. Bei uns waren die Saläre schon eine ganz andere. Da gab es welche, die auf jeden Fall nach der EM dann sehr gut verdient haben, 93. Aber vorher waren nicht viele, die im Ausland gespielt haben. Detlef war 93 nicht dabei. Ich glaube, ich war der Einzige, der im Ausland gespielt hat. Kann das sein, Stefan? 93?
Das kann sein, ja. Da warst du noch in Mailand. Ne? Das war 93 war deine letzte Saison in Mailand.
Wieso, ja, genau.
Und da bist du nach Berlin, oder danach?
Richtig, danach bin ich nach Berlin, ja.
Ja, warst wahrscheinlich der Einzige, der im Ausland gespielt hat. Ja, Detlef war nicht dabei, Uwe Blab war nicht dabei. Nee. Christian war zu dem Zeitpunkt auch in Deutschland, glaube ich.
Der war bei Leverkusen, glaube ich, ja.
Genau. Ja, damit warst du der Einzige, ja. Ja. Na, Henrik war bei UNC, aber das war College.
Geht nicht, er war College. Ja, ich meine, klar, er hat auch eins auf der besten College gespielt, aber wir reden, wie alt war der Kerl, ey. Das musst du halt auch mal sehen. Da war Henrik 18, oder nee, warte mal, hat er noch gespielt danach? Nee, Henrik ist mit mir nach Berlin. Das war sein Seniorjahr.
Das war sein Seniorjahr, aber da war er schon 24. Henrik ist ja erst mit 24 von Henrik ist ein 69er Baujahr. Der ist ja erst
Alles klar. Da war der schon dann, gut, er war trotzdem in Jungspund mit allen anderen
verglichen. Er war ja jüngster Spieler, glaube ich, bei der EM.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das war nicht so, dass wir 50 Spieler gehabt haben, du konntest selbst aus dem Pool auslesen können. Wir hatten vielleicht 15 und selbst das halte ich für sehr sportlich, 15 zu sagen damals, die auf dem Niveau spielen hätten können. Und ich möchte auch nicht denen zu nahe treten, die dabei waren, aber nicht viel spielen konnten. Weil das Niveau war europäisch schon ein anderes als das, was in Deutschland gespielt worden ist zu der Zeit. Ist ganz klar. Ja, und dann haben wir, ich weiß nicht, wie tiefer rotiert hat. Ich glaube, Moritz wird nicht viel gespielt haben. Theoman hat nicht viel gespielt. Kujawa hat nicht viel gespielt. Sind schon mal drei weniger. Haben wir eine Neuner-Rotation gespielt. Ja. Neuner-Rotation Turnier durchzuspielen ist schon auch nicht ganz so unsportlich. Ja, ich weiß nicht, wie viel Stefan gespielt hat oder sowas. Das so, muss man, wenn man da so einen Schnitt hätte, es gibt ja Statistiken von bis, ob es damals sowas schon gab, das weiß ich jetzt nicht. Da hätten wir das nachgucken können. Aber bei so einem Turnier brauchst du 12 tief. Du weißt nie, ob sich einer verletzt, der 12. muss spielen. Aber die haben ja, die Deutschen können ja jetzt, die können 30 tief sein. Gerade auf der großen Position, was wir ja da haben in Deutschland, ist pervers. Das ist unfassbar. An der anderen Hand hast du Dennis und Lowe. Das sind unsere Point Guards. Und dann, das ist unser großes Manko, was wir in Deutschland haben. Die Führungsposition jedem Verein ist meistens abgedeckt mit dem Ami.
Ja, aber wir haben zumindest Dennis und Malone und Werner Justus Hollatz. Ja, und ich sehe fast eher, dass wir auf der 2 vielleicht ein bisschen dünn sind.
Ja, du, da hätten sie, die hatten ja die Chance, den kleinen Reeves zu kriegen.
Wen?
Den kleinen Reeves, der bei den Lakers gespielt hat, hat einen deutschen Pass jetzt.
Ja, okay.
Ja, was soll ich jetzt sagen? Ist ein Deutscher, oder?
Ja, ich glaube, aber das habe ich gelesen, Jalen Smith spielt ja auch für Kroatien, ne?
Ja.
Da heißt das wahrscheinlich Smitsch.
Spielt er für die Franzosen?
Bitte?
Spielt Embiid für die Franzosen?
Nein, Embiid wird noch nicht spielen. Also so wie es aussieht, wird er noch nicht dabei sein. Aber er wird wohl über lang oder kurz für Frankreich spielen.
Shit, der und Gobert und Korb leckt mich an die Füße, ey. Ich meine, es ist nicht so, dass die nichts voneinander senden. Aber da kommt auch nochmal eine Luftwaffe auf uns zu. Ja, klar. Ja, aber die Guard-Position, das ist so die Position, die Schlüsselposition in Deutschland, wo man sagen muss, also ich merke es ja, ich sehe es ja, in meiner Liga, wo ich Trainer bin, hatten wir letztes Jahr, ja, ich sag mal, zwei gute deutsche Point Guards, die also Starting Jobs hatten, oder hier der kleine Ensminger in Adland und in Trier der Zeb. Ja, und dann, ja, großes Problem.
Das hast du schon gesagt. Damit müssen wir jetzt das Ganze noch rund machen. Der Trainer Hansi Gnad, du hast 2008 in Peking mit Dirk Bauermann als Head Coach und Dirk Nowitzki im Team als Assistant Coach dabei. Und du bist die letzten Jahre in Leverkusen in der Pro A sehr, sehr erfolgreich unterwegs gewesen als Head Coach, sodass ich vor dieser Saison eigentlich gedacht habe, Hansi steht auf dem Sprung in die BBL. Wie sieht es da mit deinen Ambitionen aus? Du bist ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, das dürfen wir ja auch verraten. Du wirst nächstes Jahr 60, siehst natürlich aus wie 58. Aber wie siehst du so deine Zukunft im Trainergeschäft? Weil du machst ja wirklich einen guten Job da.
Ja, danke erstmal für die Blumen. Also es war wirklich so, ich war knapp davor zu gehen. Ich hatte ein gutes Angebot auch von der Erstligamannschaft für 3 Jahre, schon Anfang des Jahres. Die hätten mich auch gerne schon früher rausgenommen oder mich geholt. Das hätte ich aber nie gemacht, einen Verein im Stich zu lassen, eine Mannschaft stehen zu lassen und wegzugehen, nur weil es mir vielleicht dann besser ginge. Das war für mich auf jeden Fall no way. Und ich war schon sehr weit mit der Mannschaft. Und dann habe ich mich denen ja auch nochmal zusammengesetzt und nochmal gesprochen, perspektivisch etc. Und es waren noch andere Vereine in der Liga, die dann später auch noch kamen und angefragt haben, ob es dann möglich wäre, ob ich BBL trainieren oder trainieren möchte. Habe mich aber dann zusammengesetzt, wie gesagt, mit Leverkusen, mit den Offiziellen hier gesprochen und gesagt, es ist für mich in meinem Alter, in dem ich jetzt bin, das muss man halt auch sagen, nicht mehr Prio 1 zu sagen, ich muss Trainer in der ersten Liga sein. Muss ich nicht. Ist mir auch nicht wichtig. Ich glaube, ich habe in meinem Basketballleben einfach auch genug erlebt, dass ich mir jetzt nicht noch auf die Vita schreiben muss, ich war auch mal Trainer in der ersten Liga. Für mich war das Konzept wichtig. Ich habe hier in den letzten 4 Jahren die Chance gehabt, was aufzubauen, ein bisschen was zu ändern, vom Achim was zu übernehmen, was lange Zeit richtig gut war, das ein bisschen abzuändern, in meinen Stil hier reinzubringen, meine Werte hier reinzubringen, die für mich wichtig sind, mich mit Leuten zu umgeben als Trainer und als mit Spielern, die ich für die richtigen halte, weil für mich diese Teamchemie ist für mich das A und O ganz klar. Ohne Frage. Und das habe ich denen auch gesagt, aber ich habe denen auch gesagt, ich habe jetzt 2 Jahre, also vor 2 Jahren wäre wir aufgestiegen normalerweise, total unerwartet, auf einmal, das Geld war einfach noch nicht da und wir sind auch nicht so weit von Strukturen her, erste Liga zu gehen, obwohl ich die Mannschaft genommen hätte, wäre mit denen oben gespielt, das wäre mir egal gewesen. Aber hin und her, dieses Jahr ist der Kelch an uns vorübergegangen, weil wir in einem Halbfinale ohne Aufbauspieler gespielt haben, weil alle verletzt waren. Tübingen wäre sowieso eine harte Nuss geworden, aber die Chance ins Finale zu kommen war wieder da. Und dann habe ich gesagt, okay Jungs, jetzt hör zu. Mit dem Etat, den wir haben seit Jahren, das ist ganz unten in der Pro A, muss man ganz klar sagen. Glauben einige Leute nicht, ich weiß, dass es so ist. Das heißt, wir sind mindestens unteres Viertel in der Pro A vom Etat für die Spieler. Wir schaffen es trotzdem, wenn wir wieder oben mitzuspielen. Wenn die Spieler das wieder schaffen, will ich von euch die Garantie, in den nächsten 2 oder 3 Jahren, wenn wir das schaffen sollten, gehen wir nach oben. Und gesagt, wenn wir nach oben gehen, dann ist das eine andere Nummer. Dann ist die erste Liga interessant. Und das wäre so mein Abschlussding, wo ich sagen würde, wir gehen in die erste Liga. Ich bin aufgestiegen mit diesem Verein. Das wäre mein Ding, wo ich gesagt, okay, Strich drunter, fertig. Ja, wo ich sage, das ist mein sportlicher Ehrgeiz, den ich jetzt habe. Ich sage, pass auf. wie kriege ich das zusammen? Vielleicht ein bisschen mehr Geld. Wir haben ein bisschen mehr Geld dieses Jahr. Sieht man vielleicht auch an den Leuten, die ich gekriegt habe oder unterschreiben konnte. Und wir werden gucken, dass wir in den nächsten 2-3 Jahren da oben ein bisschen angreifen können. Mal schauen. Nicht finanziell, aber sportlich.
Dafür drücken wir fest die Daumen, dass das klappt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich dich in der ersten Liga als Headcoach sehen würde.
Das ist noch dahingestellt, Stefan. Also für mich ist eigentlich, mein Plan ist...
Du willst aufsteigen. Ob du damit hochgehst, ist noch nicht mal das Ding, wo du 100% sicher bist, ob du es machst.
Genau, und warum? Weil dann, ja, mal gucken. Also das ist eigentlich meine, habe ich meiner Frau auch gesagt, wenn wir hochgehen und wir schaffen es, nach oben zu gehen, ist eigentlich mein Job getan.
Okay.
Na, auch gut. Gut zu hören. Wäre denn, wärst du denn gut mit dem Spieler Hansi Gnad ausgekommen?
Fuck no. No way. Also was soll ich sagen? Ich bin schon als Spieler sicherlich ein mega Arschloch gewesen für die Gegner. So vom Typ her, ja. Aber ich weiß, was meine Prioritäten waren früher. Die haben sich sehr geändert zu dem, was ich jetzt eigentlich vermitteln möchte, meinen Spielern vermitteln möchte. Nicht, dass du hart arbeiten musst. Das will ich immer noch vermitteln. Ich glaube, das lebe ich auch immer noch vor. Ich glaube schon, dass wir hier in dem Programm alle, also gerade die hier in diesem ProA-Gebilde mit drin sind und ganz sicherlich Jacques auch, dem ich auch sehr viel verdanke als Co-Trainer seit ein paar Jahren, viel Arbeit da reinstecken und viele Dinge machen, wo die Leute überhaupt nicht wissen, dass wir die alle machen müssen. Weil wir müssen aber so viel mehr abdecken, weil das einfach nicht gemacht wird sonst hier. Und es ist immer so, wenn ich was 100% erledigt haben will, dann mache ich es selber. Ja, so ist das, so ist mein Ding und so müssen meine Spieler auch ticken. Und so tickte ich auch. So einen Spieler Gnad würde ich nehmen, aber ich war auch ein ganz schönes Ego-Arschloch. Also von daher weiß ich nicht, ob der bei mir reinpassen würde.
Du wirkst da hier auch heute sehr aufgeräumt. Zum Schluss möchte ich noch ein ernstes Thema ansprechen, weil ich glaube, wenn du was sagst, ist es so glaubwürdig wie von keinem anderen. Du hattest da auch mal einen Burnout gehabt, ist es richtig?
Ja, genau.
Wie kommt man aus so einem Burnout wieder raus? Wer hat dir geholfen und was kannst du auch da draußen an Menschen, die zuhören, die vielleicht auch an sowas leiden? Gib dir mal Hoffnung, gib dir mal vielleicht auch einen Ratschlag.
Boah, ja, ich weiß gar nicht, wo fange ich da am besten an? Also erstens, erstmal, wie kommst du in sowas rein? Das ist ja das, ne? Ich glaube jetzt, das war bei mir jetzt schon fast 15 Jahre her, wo es mich dann erwischt hat, also ja 12, 13 eher, genau, wo es mich erwischt hatte, da war einfach diese Ungewissheit. Es hat mich einfach erwischt, warum? Weil ich in so einer Übergangsphase war, als Spieler, Trainer zu werden und hatte 3 Jahre bei Bayer als Assistenztrainer gearbeitet, war dann hier raus, es gab keine Weiteranstellung und schwamm so in diesem Limbo-Land rum, wo ich nicht wusste, wo willst du jetzt hin, was machst du? Ich war Mitte 40, brauchte irgendwie eine Unterstützung, jemand, der mir irgendwas in die Hand gegeben hatte. Bayer hat mir alles zugemacht im Endeffekt dann da und du konntest da nicht mehr mit rein, weil halt andere Leute auch am Hebel waren. Ich glaube nicht, dass ich so viel Geld verdient habe, dass ich sagen kann, ich muss nichts mehr machen. Ja, also das ist erstmal das eine. Das zweite ist, selbst wenn ich genügend Geld gehabt hätte, wo ich sage, ich komme vielleicht über die Runden, brauchst du trotzdem jeden Tag ein Ziel. Du musst ein Ziel haben. Was kann ich, mache ich machen? Ich habe eine Familie mit 2 Kindern. Das muss ich ja alles irgendwie bewältigen. Ne? Wo kommt das Essen her? Was mit Versicherung? Bla bla bla. Du machst dir viele Gedanken und ich habe mich dann immer im Sport dann irgendwie versucht abzulenken. Boah, ich bin Fahrrad gefahren wie ein Bekloppter und habe trainiert wie bescheuert. Mehr als früher vielleicht nicht, aber für mein Alter schon eigentlich viel zu viel. Und hatte einfach keine Perspektive und das hat mich in so ein Loch reingezogen. In so ein, nicht frustriert, aber in so eine Ungewissheit und das hat mich kaputt gemacht. Und war mir umgekippt. Ich bin vom Fahrradfahren nach Hause gekommen und habe gesagt, ich habe einen Herzinfarkt. Habe einen Notarzt gerufen. Also mir ging es richtig scheiße. War 3 Tage im Krankenhaus und ich habe nichts gefunden. Absolut gar nichts. Null. Und dann kommst du natürlich dann zu sowas. Und dann sagen die, ja, sehr wahrscheinlich durch Stress hin und her ein Burnout. Und früher als Spieler gesagt, mit Druck kann ich umgehen. Aber das ist ein ganz anderer Druck, den ich nicht kannte. Und mit dem konnte ich nicht umgehen. Und ja, da haben mir natürlich dann Leute geholfen. Ich bin dann zum Psychologen gegangen. Hier in der Nähe, ein sehr guter, der mit vielen Spitzensportlern arbeitet, hat mir sehr geholfen. Dirk hat mir geholfen, hat mir eine Perspektive gegeben, weil der hat mich dann dazugenommen zur Nationalmannschaft. Hat gesagt, pass auf, der rief mich dann an und hat gefragt, willst du nicht als dritter Assistenztrainer mit dabei sein, die großen Jungs mit betreuen, bla bla bla. Und ich sagte, pass auf, Dirk, ich würde das sehr, sehr gerne machen, aber ich bin ehrlich zu dir, ich hatte gerade einen Burnout. Und dann sagt er, du, pass auf, überhaupt kein Problem, wir helfen dir da. Und die Physioabteilung, die ganzen Ärzte, die bei der Nation mit dabei waren, die haben natürlich auch geholfen, weil ich brauchte schon auch eine Behandlung, also am Tag, ne, wo du sagst, die mussten sich schon um mich kümmern. Ich musste ja irgendwie immer irgendwie wieder eingenordet werden, dass es irgendwie gerade ausgeht. Du kannst halt nicht schlafen, du machst dir einen Kopf um alles und all so ein Kram und hin und her. Bin da rausgekommen, die haben mir geholfen, denen bin ich auch natürlich auch sehr, sehr dankbar, all denen. Und dann habe ich mir gesagt, pass auf, jetzt musst du dir irgendwie was schaffen, wo du musst irgendwo hingehen. Du musst was machen. Dann bin ich zum kleinen Verein nach Wuppertal, da ein Spielerpapa, der mit meinem Sohn, ja, die zwei Söhne haben zusammengespielt, mein Sohn und sein Sohn zusammengespielt in der U16. Und der Thomas hatte mich damals gefragt, du, wir haben hier noch mehr Jugendliche, hast du nicht Bock, in Wuppertal Jugendmannschaft zu machen? Ich kann dir ein paar hundert Euro Sprit geben. Ja, also bin ich in Wuppertal getingelt, dreimal die Woche. Dann wurde ich die Landesligamannschaft, habe ich noch gemacht. Da habe ich dann meinen Kollegen Heinzmann gefunden, ne? In der Landesliga, wie ich da gecoacht habe. Und da bin ich wieder so in dieses Ding reingekommen, mit den Jungen arbeiten. Und es war schon immer mein Ding, dass ich gesagt habe, ich möchte gern das, was ich gelernt habe und wovon ich profitiert habe, an junge Leute weitergeben. Das war schon immer mein Motto, wo ich gesagt habe, das wäre für mich perfekt. Und hin und her. Naja, dann habe ich mich beworben beim DBB als Jugendtrainer, beim BBV und hin und her und wurde nirgendwo eingeladen, nichts gemacht. Und dann hat sich hier bei Bayer die Tür geöffnet. Ich konnte nur 18 machen für 10 Stunden Arbeit die Woche, bin ich wieder zurück zu Bayer. Dann habe ich hier EWBL übernommen und so ging dann, ist eins ins andere reingefallen. Dann durfte ich beim Achim Assistenztrainer machen in der Pro B in Pro A. Und so bin ich halt in dieses Ding wieder reingekommen nach Bayer. Und ja, das läuft halt ganz anständig. Aber ohne Hilfe, boah, ohne Hilfe auch von Dirk und von den ganzen Physios und Ärzten, Nazio, wäre schwierig geworden, glaube ich. Ja, da muss man ganz klar sagen, weil du brauchst jemanden, der dir hilft, dich aufzufangen. Also ich habe jetzt nach wie vor in gewissen Stresssituationen, klingelt es bei mir auch. Also ich muss gucken, ich merke, wenn die Symptome kommen und du musst halt dann auch reagieren können. Ja, extremst wichtig. Und ich stand Gott sei Dank noch nicht auf der Gleise. Also es gibt ja so viele, die sind dann sowas von kaputt. Die stellen sich auf die Gleise und wollen irgendeinen Schwachsinn machen. Ja, und so weit war ich Gott sei Dank noch nicht. Also das, da will ich auch nie hinkommen. Wenn das passiert, höre ich sofort auf. Ne? Wenn ich merke, der Stress wird zu groß, dann höre ich sofort auf. Das ist mir jetzt nicht mehr wert. Also das wird nicht passieren. Ja, aber das ist schon, ich glaube, heutzutage ist das noch so viel schlimmer für die ganzen Jugendlichen. Egal, was ist mit Corona, jetzt keine Schule und kein Kontakt zu Leuten. Boah. Also die Zeiten sind nicht einfacher geworden. Das ist, ich beneide die Jugend heutzutage nicht.
Danke dafür deine offenen Worte. Wollte ich mal ansprechen. Wir haben eben über den Sohnemann Welp noch gesprochen. Wann sehen wir denn deine Söhne Männer vielleicht auch dann in der in den großen Fußstapfen von Hans-Jürgen Hänschen genannt?
Also ich glaube, die mussten schon genug leiden unter dem Namen, den sie haben in der Jugend. Da muss man ganz klar sagen. Es sind nicht immer alle gleich, ja. Also meine Frau war ja auch nicht so schlecht im Sport. Manchmal habe ich mir gewünscht, dass der Ältere, der Justin, besser Handball gespielt hätte. Der spielt Basketball, spielt bei uns fest in der zweiten Regelmannschaft. Der hat auch dieses Jahr, das ich verdient gehabt, also einen Einsatz, du hast sogar gespielt in der Pro A, ein Spiel. Der andere Spiel durfte auf der Bank sitzen. Das ist für den schon wirklich viel. Er ist bei uns im Trainingsbetrieb mit dabei, in dem Trainingskader. Macht eine Ausbildung, der studiert, weißt du, er hat andere Dinge. Nein, Justin wird nicht mit Basketball Geld verdienen. Und der andere, der Jüngere, der Robin, der hat andere Ziele, der ist beruflich sehr engagiert. Justin ist schon ein guter, richtig guter Athlet und hat gute Veranlagung, aber das wird nicht lange für ganz oben. Ja, muss ich ganz ehrlich sein. Das ist so. Ist auch gar nicht schlimm. Die zwei Jungs sind mit dem zufrieden, was sie haben. Papa und Mama können damit auch leben. Ich war lange, lange Trainer vom Justin, auch in der Jugend. Da waren keine harmonischen Zeiten zu Hause. Glaubt mir das. Also meine Frau hat hier auch schon heulend zu Hause gesessen, weil wir uns die Köpfe eingehauen haben. Und das ist nicht gut. Also deshalb so dieses Papa Trainer sein, oh, ist ganz schlimm. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Ganz klar. Wir haben da ein entspannteres Verhältnis. Auch wenn Das ist halt immer ganz lustig. Das wird, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt im anderen Verein passieren. Aber wenn Gaston bei uns im Training ist, dann sagt er immer Papa. Ja, immer. Er spricht mich immer mit Papa an. Er bin ja sein Papa. Also was soll das denn? Ne? Also ich bin auch nicht jemand, der sagt hier, ich bin der Coach oder der Herr Gnar. Also es wird auch nicht passieren bei mir im Training. Never. Niemals. Wenn die Jungs Respekt vor mir haben, haben die Jungs Respekt vor mir, vor dem, was ich kann und vor dem, was ich geleistet habe und vor dem, was ich denen vermittle. Und nicht, weil ich sage, ihr müsst mir sie ansprechen. Also das halte ich für totalen Schwachsinn.
Die wissen ja eh, dass du der König bist.
Das wissen nicht viele. Also das die Generation weiß das nicht.
Das spätestens heute.
Nein, das ist schon okay. Nee, also cool, ich bin total zufrieden mit dem, was meine Jungs erreicht haben. Und man darf halt nicht vergessen, also Chris hat noch einen anderen Sohn, den Colin, den jüngeren Sohn. Der spielt in Washington D2, also in meiner Liga, wo ich früher gespielt habe. Den habe ich schon gesehen, der ist in 2000, was ist denn das? Der ist noch richtig jung. Der ist größer als sein Bruder. Auch so ein Late Bloomer hat mir die Melanie erzählt, weil ich mit der gesprochen habe, mit der Frau von Chris. Da bin ich mal gespannt, was da kommt. Also da könnte auch nochmal was kommen. Also, er hat schon zwei Jungs, die sind schon gar nicht so schlecht.
Schauen wir mal.
Ja, doch, Colin ist cool. Ihr habt ihn gesehen. Ich habe auch gedacht, vielleicht Lanz, vielleicht sogar für noch ein bisschen was mehr oder besser. Ich habe keine Ahnung, was finanziell jetzt da gelaufen ist. Ich glaube, der hat sich auch Hoffnung gemacht, dass er vielleicht in der NBA in welche Tryouts kommen könnte, weil College-Karriere war von ihm sehr, sehr solide. Und für einen Vierer, ja, im NBA ist er für einen Vierer vielleicht ein bisschen zu langsam, aber Europa ist natürlich super. Und mit dem deutschen Pass, mal schauen.
In Würzburg, das werden wir verfolgen.
Stefan. Ja. Ich hatte eigentlich gedacht, es wäre ein cooler Spieler für Alba, aber ja.
Ja, ich würde sagen, wir machen mal für diese Ausgabe Schluss hinten raus.
Also, Teil 1 ist zu Ende.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr, sehr unterhaltsam. Es waren sehr, sehr viele interessante Einblicke. Ich würde mir wünschen, dass du deinen Vorsatz im Falle eines Leverkusener Aufstiegs nicht unbedingt mit hochzugehen nochmal überdenkst. Aber das liegt bei dir. Du bist, das haben wir ja mitbekommen, sehr, sehr reflektiert, was dich und deine Situation betrifft. Alles, alles Gute. Hau rein. Dankeschön.
Ich danke euch. War ein netter Abend. Hat Spaß gemacht.
Uns auch. Wir haben das am Abend aufgezeichnet, das darf ich ja sagen. Und wir hatten alle ein Bierchen in der Hand. Haben uns zugeprostet und das war auch ein guter Tropfen, den wir alle hatten. Das tat gut. Danke für deine Zeit, Hänschen. Und bleib vor allen Dingen gesund.
Darf meine Mama sagen, habe ich gesagt.
Achso, dann Hans-Jürgen, bleib so, wie du bist. Und bleib gesund vor allen Dingen, ne?
Ja, das mit dir alle. Bleib gesund, genau.
Und viel Spaß bei der Eurobasket vielleicht. Hast du da auch Zeit, nochmal an die schöne Zeit 93 zu denken, nochmal vielleicht.
Ich werde mir bestimmt das eine oder andere
spielen. Genau. Ja, also und an die tolle Zeit und auch an Gotthard, wenn sich an Chris Webb zu denken. Das war bestimmt toll. Und deswegen hoffen wir, dass wir vielleicht auch ein tolles Turnier erleben werden.
Genau. Wäre cool.
Das wäre cool. Das war Hansi Gnad, Europameister 1993, über 180 Länderspiele. Und das war Stefan Koch. Das war unsere Folge Talking Basketball. Und alles Gute.
Alle gesund da draußen, die ihr zuhört. Bis bald. Ciao.
Bis bald. Das war Talking Basketball. Wir hören uns. Ciao.